Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hornbach und natürlich der...
Fabian Ratzak, Servus.
Und auch wieder mit dabei ist der...
Robin.
Robin, hallo. So, wir haben uns heute wieder zu dritt versammelt und Robin ist quasi im Sandwich von uns beiden.
Im Sandwich weil, ist auch geil.
Weil Robin heute wieder unser Versuchskaninchen ist, ihm Theorie beizubringen. Wie ihr anhand von dem Titel eventuell schon gemerkt habt, geht's heute mal wieder um eine Music Harmony Theory Folge. Und zwar um, ich würde sagen, mit einer der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, Theorie verstehen zu können, und zwar die Intervalle. Wir haben ganz geplant, wir machen das folgendermaßen. Fabian und ich, wir splitten das so ein bisschen, weil wir haben beide wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlichen Ansatz an Theorie oder an Intervalle ranzugehen, wie man das erklärt. Und wir würden das einfach einzeln vortragen und einzeln mal versuchen, mit Robin zu machen. Jeder vielleicht so eine halbe Stunde. Und dann gucken wir mal, was Robin so rausnehmen kann. Und was ihr auch so rausnehmen könnt. Und vielleicht auch eine Kombination aus diesen beiden Methoden finden könnt, die euch irgendwie helfen können. So, die erste Frage an mich natürlich ist, nicht an mich, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Die erste Frage ist jetzt gerade im Hintergrund an Fabian. Welches Intervall spielen die Glocken, die bei dir im Hintergrund
ja, sind? Ja, das sind, glaube ich, Primen.
Das sind Primen, ja, das weiß ich auch.
Nee, Frage an Robin ist, wie ist denn soweit dein Wissensstand mit Intervallen? Wie viel hast du dich damit schon beschäftigt und auseinandergesetzt?
Also ich habe mich ganz bewusst nicht damit beschäftigt, weil ihr mich heute darüber aufklären werdet.
Das ist gut.
Das Einzige, was ich weiß, dass das irgendwie die Abstände der Töne beschreibt.
Wir können ja mal damit so anfangen, was ist ein Intervall? Ja. Das hast du eigentlich im Grunde genommen gerade schon beantwortet. Nämlich der Abstand zwischen zwei Tönen. Ne? Mhm. Gibt aber auch...
Ja, du, Fabian, ich lass dir einfach mal jetzt freien Lauf. Okay. Erklär du mal Intervalle, ich bin jetzt derweil...
Oh, ich bin ein bisschen müde, aber... ja klar, mach ich. Also, ich unterscheide da immer so zwischen, es gibt ein harmonisches Intervall und ein melodisches Intervall. Das wäre erstmal so das Erste. Harmonisches Intervall ist quasi, wenn zwei Töne zur selben Zeit passieren. Na, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Zweiklang spielst, Grundton, Terz...
Powerchord
zum Beispiel, genau, super. Powerchord ist erstmal das einfachste, Grundton, Quinte. Dann ist das quasi ein harmonisches Intervall, wenn es zur selben Zeit passiert. Ne? Mhm. Melodisches Intervall ist im Grunde genommen, wenn ein Ton nach dem anderen kommt. Das heißt, der bezieht sich dann auf den, egal wo. Ne? Sagen wir, du spielst jetzt ein C und dann hast du auf der A-Seite im dritten Bund spielst ein C und dann spielst du im fünften Bund den Ton D, dann hast du ein Intervall gespielt. Ne? Also alles, was nach dem C kommt, bezieht sich dann quasi auf deinen tiefsten Ton, in dem Fall auf den Ton C. Ne? Mhm. Das wäre so die erste Information, die wichtig ist, finde ich. Und dann fange ich in meinem Unterricht meistens immer an mit der freudigen Durtonleiter, denn da lässt es sich erstmal ganz gut erklären. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst, Justin?
Ja, kommen wir gleich zu. Mach ruhig weiter.
Naja, okay. Ja, also im Grunde genommen, wie die C-Dur-Tonleiter aufgebaut ist, weißt du, Robin, denke ich mal.
Das müsst ihr bitte wissen, ja, nach unserer letzten Folge.
Nach unserer letzten Folge?
Also nach der letzten Theoriefolge.
Wie war das nochmal mit Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton? Wie war das nochmal? Weißt du das noch?
Ja.
Wenn die Zuhörer das nicht mehr wissen, dann könnt ihr gerne diese Folge nochmal nach.
Genau. aber du weißt die Töne der C-Dur-Tonleiter.
Ich denke schon,
okay. Ja. Dann machen wir es mal so. Wenn du hast jetzt keine Gitarre zur Hand, glaube ich gerade, ist nicht schlimm. Der erste Ton ist ja das C. Ne? Das ist jetzt quasi unser Grundton. Und wir besprechen jetzt erstmal, würde ich sagen, die diatonischen Intervalle. Was bedeutet das jetzt? Jetzt kommt die erste Frage, die ich in deinem Gesicht sehe. Diatonisches Intervall bedeutet im Grunde genommen nur Intervalle, die in der Tonleiter vorkommen. Und in dem Fall ist es jetzt C-Dur. Ne? Mhm. Das heißt, alles bezieht sich auf die Mutter, also auf C.
Auf C.
Genau, auf C.
Also C wäre quasi die Prime der Anfangston.
Wäre die Prime, Grundton, je nachdem wie du es, genau, das wäre jetzt der Grundton. Mhm. Wenn du jetzt ein C spielst und danach würdest du wieder ein C spielen, hast du gerade beantwortet, das wäre dann quasi deine Prime.
Genau.
Ja. Genau. Und jetzt versuchen wir, den Ton C zum nächsten Ton zu beziehen. Das heißt, du hättest C zu D. Wüsstest du, was das ist? Oder noch nie irgendwie was gehört von...
Das ist eine... ist das eine Sekunde, eine kleine?
Ja, nee, nicht eine kleine, es wäre tatsächlich...
Nee, eine große Sekunde.
Es wäre die... Ja, es wäre die große Sekunde. Zwei Halbtonschritte.
Zwei Halbtonschritte sind das,
genau. Genau, ist die große Sekunde. Jetzt haben wir C zu D. Jetzt würde C zu E kommen. Weißt du, was das ist?
C, D, E... Das ist doch auch wieder eine... Achso, von C zu
E... Genau, C zu E. Alles bezieht sich auf C.
Wäre eine...
Also E zu C.
Eine Terz, ne? Natürlich. Eine große Terz.
Ja, perfekt. Genau, eine große Terz.
Ja.
So, ja, dann haben wir...
Da habe ich schon drei Töne. Ist ja schon ein Akkord.
Ja!
Ich hab's versucht.
Machen wir mal den Ton F. Wie bezieht der sich zu C? C? Wie ist da der Bezug?
E, F, C, D.
Ja, machst es ganz gut mit dem Zählen. Wenn du jetzt mal... F. Das wäre ja der vierte Ton.
Ist das eine Quarte?
Ja, eine Quarte. Sehr gut.
Boah, Alter.
Also eine reine Quarte, sagt man auch. Na, für die ganz... ganz schlauen. Da gibt es nämlich auch so ein paar Unterbezeichnungen noch. Aber wir machen erstmal ganz basic. Ich finde das erstmal wichtig.
F, C und F.
So, jetzt kommt der berühmte Power Chord. Das hast du vorhin schon gesagt.
Achso, das war die Quinte.
Genau. Eine Quinte.
Ja. Das weiß ich tatsächlich.
Und jetzt könntest du tatsächlich, wenn du möchtest, deinen ersten Akkord bilden. Aber das wollen wir jetzt noch gar nicht machen. Machen wir mal weiter. Okay. Sagen wir, du würdest jetzt den Ton A. Das ist ja der nächste Ton in der Tonleiter. Was wäre das?
Von C gesehen.
C ist unser Grundton und du brauchst A, der bezieht sich jetzt zu C.
Ist dann eine große Sechste.
Ja, perfekt. Sehr gut.
Oder
Sechste. Ja, wie ne? Sechste. Wie Sex.
Sex.
Ja, ja. Genau.
Sex? Was ist Sex?
Kenn ich auch nicht. Habe ich nichts mit zu tun.
Genau. Und dann kommen wir zu unserem siebten Ton.
Schlecht. Der Zwölfjährige ist in mir, kommt wieder zum Vorschein. Die sechste Klasse ruft wieder an.
Oh Gott.
Verzeiht, meine lieben Zuhörer, das Niveau ist wieder gesunken.
Der Justin möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
Sex. Okay, sorry, mach weiter.
Jetzt kommt der Ton, ja?
B.
Genau.
Oder H.
Ja, lass uns mal bei B bleiben.
Ja, oh, das ist... oh, ich muss... Ich bin am Rechnen. Ich dachte, das ist dann eine...
Ja.
Septime.
Ja, perfekt, Septime. Genau. Gut abgelesen.
Aber auch wieder die große... die große, weil die kleine Septime. wäre ja der
exakt, Halbtonschritt. Das wäre dann das B-Flat. Aber so, ich würde da erst...
Ein bisschen habe ich gelesen.
Ja, das ist gut. Ist ja auch richtig so, ne? Mein Gott. Und ich finde, das sind erstmal so die wichtigsten Schritte. Dann kommt noch C zu C.
Das ist die Oktave. Das
ist die Oktave. Genau, also das ist erstmal das Grundlegende, bevor man irgendwie weitermacht. Wenn man das nicht verstanden hat, sollte man da gar nicht groß weiter forschen, finde ich erstmal am wichtigsten. Und dann finde ich es also vor allem wichtig.
Jeder Halbton. Achso, sorry.
Nee, sag ruhig.
Jeder Halbtonschritt hat im Prinzip eine Intervallbeschreibung. Also Prime, Sekunde, große Terz, Quarte und so weiter.
Genau, okay. Wir sind ja jetzt noch bei den diatonischen Intervallen, also alles nur, was jetzt wirklich in C-Dur ist. Und von daher kann man das dann hinterher auch super ableiten, finde ich. Das Erste, was ich empfehlen würde, ist, wenn man sich mit dem Cage-System auseinandersetzt, also habe ich es auch gelernt und auch gezeigt, dass man da wirklich erstmal lernt, okay, wie greife ich das? Weil Gitarre ist ja ein sehr visuelles Instrument. Und dass man das wirklich so fotografisch quasi lernt.
Anhand von dem Cage-System.
Ja, genau, erstmal. Okay. Erster Schritt. Mhm. Hinterher kann man das auch mit Seitenpärchen natürlich auch machen. Macht dann auch Sinn. Ne? Aber ich finde so, das ist erstmal das Erste, dass man dann sieht, okay, ich bin jetzt in der A-Position, da lerne ich jetzt erstmal meine Intervalle und beschäftige mich
eine Zeit lang. Das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil so limitierst du dich erstmal auf einen Bereich, weil das ist ein bisschen das Problem mit dem Visuellen an der Gitarre, dass wir die Möglichkeit haben, in so vielen verschiedenen Bereichen Intervalle zu lernen. Wir können nach links weg, wir können nach rechts weg, wir können in die Diagonalität, in die Vertikalität. Das ist ja quasi ein dreidimensionales Instrument. Und mit dem Cage-System limitiert man sich erstmal auf ein Fingersatz und lernten dem die Intervalle. Wer mehr über das Cage-System wissen möchte, der kann natürlich sehr, sehr gerne auch unsere Folge, die wir damals gemacht haben, über Three Note per String für das Cage-System nochmal reinhören. Beziehungsweise hast du nicht auch einen Kurs?
Ich habe auch einen Kurs. Cage-System kann man, ich glaube, auf dann meiner Website bekommen.
Ja, wir werden den Link in die Description-Box genau. packen. Guckt da rein und dann könnt ihr da vom Fabian höchstpersönlich lernen.
Yes. In ausgeschlafener Form. Ich bin wirklich nicht so ganz fit, merke ich. Aber ist egal. Ich glaube, das grundlegend passt das so, dass du es verstanden hast, denke ich mal, oder?
Ja, ich bin gespannt, was als nächstes folgt, weil ich glaube, da hört dann irgendwo mein Know-how auf.
Dein Know-how.
Anführungsstrichen.
Ja. Justin, wie würdest du denn jetzt weiter fortfahren? Wechseln wir mal ein bisschen ab.
Okay, also ich habe jetzt tatsächlich so eine Idee, die ich tatsächlich jetzt erstmal noch nie so konkret gemacht habe, die aber inspirierend an deinem Beitrag ist, okay. das anhand von einem Cage-System zu machen. Weil der nächste Step wäre ja tatsächlich, dass man jetzt, ich sag mal, die kleinen Intervalle lernt. Ich sehe das zum Beispiel so, dass wir haben die undefinierten Intervalle, das sind quasi die, die ihr gerade schon durchgesprochen habt, aber ohne klein oder groß dabei. Also einfach nur in der C-Dur-Tonleiter ist C auf D eine Sekunde, C auf E ein Terz, C auf F, dass es erstmal egal ist, ob es groß oder klein ist, sondern halt man erstmal weiß, okay, der dritte Ton in der Tonleiter ist ein Terz, der vierte ist die Quarte, der fünfte die Quinte. Wie gesagt, erstmal ganz unabhängig davon, ob es groß, klein, vermindert oder übermäßig ist. Diese Unterbezeichnung gibt es ja, groß, klein, vermindert und übermäßig. Und dass man dann anfängt, die einzelnen Unterschiede zu lernen. Und jetzt ist da halt immer das Problem, das ist, finde ich, von der Umsetzung manchmal sehr schwierig. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Schule zum Beispiel. Also als ich noch Lehrer an der Gesamtschule war, wurde das oft so gehandhabt, weil da musst du ja eine Möglichkeit finden, die ohne Instrument funktioniert. Zum Beispiel, weil ich kann mich da erinnern an eine 9. Klasse in der Realschule, die ich unterrichtet habe, die wirklich sehr gut da noch waren. Du hast da Kinder, die kein Instrument beherrschen, die kein Instrument zu Hause haben und du hast vielleicht nicht immer den Zugang zu den Klavierräumen. Also wir hatten so einen Raum mit ganz vielen Keyboards drin und so. Da hast du vielleicht nicht immer den Zugang. Also musst du das erstmal auf einer rein simplen, aber auch ein bisschen abstrakten und langweiligen mathematischen Lösung machen. Und zwar eine Tabelle, wo man dort in dem System erstmal wirklich auswendig lernt, die und die, so und so viel Halbtonschritte ist das und das Intervall. So und so viel Halbtonschritte ist das und das Intervall. Wo du quasi, wie du es schon gesagt hast, Robin, für jeden Halbtonschritt von 1 bis 12, ab 12 haben wir ja die Oktave, ab 12 Halbtonschritten, für jeden von diesen 12 Halbtonschritten hast du eine Benennung. So wie ein Halbtonschritt, kleine Sekunde. Zwei Halbtonschritte, große Sekunde. Drei kleine Terz, vier große Terz und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eine Tabelle, da stehen die ganzen kleineren Intervalle, haben wir es immer genannt, drin. Und die haben die Kinder erstmal da auswendig gelernt. Das Gute in der Klasse war halt, wie gesagt, das funktioniert nicht für jeden, aber das Gute in der Klasse war, dass die Kinder alle sehr fit in Mathe waren und echt einen guten Bezug zu Zahlen hatten und das wirklich schnell auswendig gelernt hatten und auch schnell anwenden konnten, weil da ist es wirklich einfach nur eine reine Fleiß- und Lernarbeit. Jetzt ist es aber natürlich am Instrument ein bisschen angenehmer umzusetzen, gerade bei einem Instrument, was, ich sag mal, nur in eine Achsenrichtung sich bewegt, wie das Klavier, wo du halt wirklich nur von links nach rechts oder von rechts nach links gehen kannst. Da ist es wirklich sehr, sehr einfach, dann so ein bisschen visuell und haptisch zu sehen. Auf der Gitarre, haben wir es schon angesprochen, haben wir das Problem, dass wir neben links und rechts auch nach oben, nach unten quasi gehen können. Das heißt, eine Seite höher oder eine Seite tiefer, anstatt dem Griffbrett einfach voraus. Und da finde ich die Idee, wie gesagt, von Fabian cool, dass man sich einen Cage-Fingersatz nimmt. In C-Dur, lass uns mal wirklich ein Beispiel bleiben. Wir haben die C-Dur-Tonleiter in dem A-Shape. Und ich würde jetzt zum Beispiel, das ist eine Idee, die ich jetzt wirklich spontan hätte, die ich echt gut finde und aufgreife. Ich würde dieses Konstrukt erstmal nehmen, von der C-Dur-Tonleiter im A-Shape zum Beispiel, und dann einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal aus der großen Sekunde, oder ich lerne erstmal die weiteren Bezeichnungen, vielleicht braucht man den Zwischenstep, dass es eine große Sekunde ist, dass es eine große Terz ist, reine Quarte, reine Quinte. Hab vielleicht auch so eine Tabelle nebendran liegen, aber dann sage ich, okay, ich mache jetzt mal aus der großen Sekunde die kleine Sekunde. Lass aber die restliche Konstruktion mal gleich, um auch so ein bisschen direkt das Gefühl dafür zu bekommen, wie das, was das für eine klangliche Auswirkung hat, ein Intervall in so einem System der Tonleiter zu verändern. Weil das kann enorme Auswirkungen haben.
Da hab ich
weil
auch
das
eine,
ist ja auch ja. der Grund, warum es die Kirchentoilette gibt.
Genau. Ja, Fabian, eine ganz gute Idee. Und zwar mache ich das mit meinen Schülern immer so. Es gibt ja genannte Drones. Ne? Das heißt, du hast dann C, so einen Kammerton, der dann läuft. Sei es jetzt ein Synthesizer-Flash, aber nur der reine Ton C. Und dann wirklich mal jeden Ton bewusst lange hintereinander spielen, um einfach so ein Bild zu machen, weil jeder Ton reagiert ja ein bisschen an, jedes Intervall hat eine andere Funktion. Ja. Und dass man einfach erstmal unverblümt rangeht und so der erste Eindruck, was empfindest du? Ne? Grundton, ja, ist halt zu Hause. Ne? Und dass man dann wirklich schaut, okay, was macht die Sekunde, was macht die Terz, was macht die Quarte? Will der Ton vielleicht irgendwo hin? Das heißt, ist das eher so ein Ton, der sich auflösen will? Oder ist es vielleicht sogar ein Ton, wo man sagt, oh, das klingt stabil? Ne? Also so mache ich das ganz gerne, für den ersten Eindruck.
Das ist, ne? Genau, das ist auch ein guter Punkt. Ich habe in der Schule damals, hatten wir so Spannungsmatrixen quasi gebaut. Quasi so ein System, wo die Kinder reinmalen sollten bei einem bestimmten Intervall. Ah. Ist das sehr spannungsreich oder ist das weniger spannungsreich? Oder was für einen klanglichen Effekt hat das? Mhm. Und das haben wir auch gemacht mit drei verschiedenen Situationen. Nämlich einmal einfach nur rein über den Grundton, wie du es gerade gesagt hast. Also ich habe damals auf dem Klavier das C gespielt und habe dann darüber das Dis gespielt. Und habe dann gesagt, wie klingt das für euch? Was hat das für eine Spannung? Wie viel Reibung hat das? Also einmal über den Grundton, aber dann auch einmal über einen Dur-Akkord und einmal über einen Moll-Akkord. Weil sobald ein Dur- und ein Moll-Akkord involviert ist, kann sich die Relationship, die Spannung verändern.
Ja.
Auf einmal, weil nämlich im Dur-Akkord sind 6 Halbtonschritte, auf einmal die übermäßige Quarte und das klingt ganz anders als die verminderte Quinte in einem Moll-Akkord. Gehe ich schon einen Step weiter oder zu einem Problem, wo wir gleich hinführen werden. Aber das ist sehr, sehr wichtig für später, für den Kontext. Wie machst du denn sonst weiter danach, Fabian?
Also ich mache es tatsächlich auch mit Akkorden. Ne? Erstmal natürlich, dass man Akkorde bilden kann, ne, aus den Intervallen, dass man weiß, okay, erste Stufe C-Dur, zweite und so weiter und so fort. Das finde ich auch erstmal wichtig. Und dass man dann halt auch lernt, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt über C-Dur einen bestimmten Ton spielt, der klingt natürlich völlig anders, als wenn du es jetzt über D-Moll spielst. Das heißt, auch da muss man wieder wissen, dass der Grundton dann ein anderer ist und dadurch auch das Intervall ein anderes. Ne? Das heißt, nicht zu viel auf einmal. Ich würde erstmal bei C tatsächlich bleiben und da erstmal lernen, okay, wie klingen die einzelnen Intervalle darüber? Ne? Wo sind die starken, die im Akkord schon drin sind und welche sind vielleicht im Akkord nicht drin, die aber trotzdem eine schöne Farbe haben oder die sich halt auflösen wollen? Und dann übe ich halt mit den Schülern, wie lösen die sich gut auf oder was kann man machen, wenn man jetzt eine Limitierung hat von, arbeite grundsätzlich mit Limitierung. Wenn man sagt, man hat 3 Töne und jetzt nimmst du 2, die im Akkord drin sind und nimmst halt noch einen dritten dazu. Und wie ordnest du es an, dass es für den Zuhörer interessant klingt und nicht, dass du zum Beispiel auf der Quarte landest, was dann über C-Dur ziemlich mies klingt. Aber wenn du dann die Quarte zum Beispiel als zweiten Ton nimmst, dann merkst du auf einmal, ey, klingt irgendwie doch interessant und spannend. Ne? So mache ich das gerne.
Also, ja, ich bin gerade so ein bisschen überlegen, wie wir vielleicht den Zuschauern noch sagen können, wie sie es jetzt direkt ausprobieren können, weil ich habe mal die Kritik bekommen bei unserer ersten Theoriefolge, dass wir da wirklich klanglich nichts zeigen. Am liebsten hätte ich jetzt auch hier ein Klavier, womit man das halt am besten zeigen kann. Das ist so ein bisschen das Problem mit Gitarre alleine.
Ja, klar.
Greifst einen C-Dur-Akkord, dann kannst du da nicht irgendwie alle Intervalle drüber machen. Aber wenn ihr ein Klavier auf alle Fälle irgendwie gerade parat habt, dann probiert das doch einfach mal direkt aus, dass ihr zum Beispiel ein C spielt und dann einfach mal da drüber guckt, die einzelnen Intervalle. Was haben die für einen Effekt? Was haben die für einen Klang? Was haben die für eine Form von Reibung?
So eine Dissonanz, die dann auch entstehen, bei einer kleinen Sekunde zum Beispiel.
Genau. Ja. Und dann erweitert das, wenn ihr das über einen bestimmten Akkord macht. Weil wie gesagt, die Relation kann sich so ein bisschen, oder Relationship kann sich so ein bisschen verändern, je nachdem, ob wir ein Dur oder ein Moll-Akkord haben. Das ist relativ wichtig.
Ja, absolut.
Und genau das, was Fabian auch gesagt hat, das kann ich auch noch bestätigen. Das ist auch in der Improvisationslehre wird das auch so gehandhabt, dass man zum Beispiel versucht, gewisse Intervalle als betonte Noten zu vermeiden, beziehungsweise, dass man man muss sich das vorstellen wie ein Gewürz beim Kochen, wo man weiß, okay, es gibt gewisse Gewürze, wenn ich die zu viel benutze, dann ist das Gericht verkackt. Da muss man sehr aufpassen. Und so sind zum Beispiel gerade Quarte und Sechste. Das sind so 2 Intervalle beim Improvisieren, wie Fabian das gerade schon gesagt hat, man landet auf einer Quarte. Das klingt so,
Ja, aber nichts,
das ist nicht
auch da wieder aufgepasst, denn es kommt immer, wie wir auch schon gesagt haben, auf den Akkord drauf an. Ne? Zum Beispiel sagt dann ein Schüler zu mir, ja, ich würde da niemals Elf spielen oder ich kann den nicht einbauen. Doch, natürlich, also die Quarte, kannst du die einbauen. Du kannst ja auch einfach den Akkord umformen, anstatt C-Dur spielst du dann. Und dann wirst du auf einmal merken, wie wunderschön das F klingt. Also es kommt immer auch darauf an, wie der Akkord halt aufgebaut ist.
Ja, genau, da hast du den Akkord, da hast du den Akkord ja auch mit verändert. Ich rede jetzt gerade rein von der Situation, man hat wirklich nur einen C-Dur-Akkord. Man muss natürlich wissen, okay, über welchen Akkord spiele ich, aber jetzt mal rein, man hat einen C-Dur-Akkord, dann wird man merken, dass man, ich sag mal, wenn man beim Improvisieren die Akkordtöne anspielt, ist man immer auf einer safen Seite, weil dann hast du keine Reibung im Bezug zu dem Akkord, weil du spielst ja die Töne vom Akkord.
Klar.
So. Mhm. Und dann gibt's halt gewisse Intervalle, ich meine, es sind ja dann nur noch vier übrig, die halt mehr und mehr Reibung haben. Und zum Beispiel im Paul Gilbert-Interview sagt er ja, also was ich ja letztens auf meinem YouTube-Kanal hatte, was es ja hier auch als Podcast-Folge gibt, sagt er auch in einem Moment, dass er nicht die Sechste anspielt, weil die Sechs immer eine komische Form von Spannung hat. Und ich habe auch mal im Interview gelesen, dass er versucht hat, in den 90ern komplett die Sechste in Improvisation wegzulassen. Also man merkt, Quarte, Sechste sind mit Vorsicht zu genießen. Man kann definitiv was draus machen, aber sind mit Vorsicht zu genießen, auf denen zu landen. Und das ist so eine Sache, die mir zum Beispiel oft auffällt bei Schülern, wenn die shredden und improvisieren und spielen einen Lauf und enden diesen Lauf. Ein Lauf hat ja schon allein von der Dichte der Note eine gewisse Form von Spannung in sich. Und enden diesen Lauf nicht auf einem Akkordton.
Dann wird's schwierig.
Sondern auf einer Quarte oder auf einer Sechste. Die Sekunde, die kann durchaus einen schönen Effekt haben. Je nachdem, was man danach so, wie man das weiterbildet. Aber Quarte und Sechste, da merkt man dann immer, das ist so ein bisschen Coitus Interruptus, weil du hast einen geilen Lauf, der baut sich auf. Jawohl, der will zum Höhepunkt kommen.
Aber der Vorteil.
Orgasmus und dann passiert nichts damit. So.
Der Vorteil ist aber dann, wenn dir das passiert, spiel dasselbe nochmal und ich sag mal, es ist nicht weit weg von einem Ton, der gut klingen wird oder von einem Intervall.
Genau.
Und das kann man dann halt lernen, besonders wenn man dann wirklich mal sich die Mühe macht und sagt, okay, ich bin jetzt hier auf der Quarte gelandet, was ist denn da in der Nähe? Vielleicht kann ich die einfach benden als Ganzton und schon bin ich auf der Quinte und das klingt dann vielleicht wieder cool.
Ja, genau. Genau. Solche Tricks kann man dann im Laufe der Zeit dann erlernen, dass man weiß, wie kann man sowas umformen, dass es wieder zu was gut klingendem wird. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, das Problem oft eben diese kleinen Intervalle mit den ganzen Halbtonschritten. Dass man das Gefühl erstmal bekommt, man muss wirklich auswendig lernen zu wissen, 8 Halbtonschritte, was das für ein Intervall ist und 4 Halbtonschritte und 3 und so weiter und so fort. Habe ich tatsächlich auch erst sehr, sehr spät in meiner Karriere
gemacht. Ich glaube, super spät.
Also richtig erst, als ich wirklich da in der Schule war. Weil früher zu meinen Abi-Zeiten und auch zu Hochschulzeiten und so, konnte ich mir das alles anhand von visuellen Hilfsmitteln herleiten. Ich habe das nie auswendig gelernt von den Zahlen, sondern ich wusste, wenn mich jemand gefragt hat, oder in der Uni gab es manchmal Situationen, da wurde gefragt, was ist die große Terz von dem und dem Ton? So, und ich weiß.
Ich sehe meine Gitarre dann.
Genau, ich sehe das Griffbild, ich weiß, wo der Grundton ist, ich sehe das Griffbild, ich weiß, wo die Terz ist. Und ich muss nicht zählen, 1/2, 3, um dann Gottes ist Willen. Das, ne. Nein, ich sehe die Griffbilder.
Ist ja auch völlig praxisfremd, ganz ehrlich, ne. Also wir sind ja an der Gitarre, ne.
Genau. Ich denke mal, ab einem gewissen Punkt kann das durchaus hilfreich sein, aber ich würde erstmal rein visuell das belehren. Mhm. Und wie gesagt, da finde ich, da habe ich jetzt schon Aha-Effekt, weil da habe ich immer so ein bisschen unterrichtsmäßig gestruggelt, wie man das den Schülern am besten zeigt. Weil wie gesagt, allein die Terz, nehmen wir mal zum Beispiel eben die große Terz vom C, das E, wenn du jetzt das C auf, wie der Fabian schon auch schon als Beispiel genannt hatte, im dritten Bund auf der A-Seite spielt, dann kannst du im zweiten Bund auf der D-Seite das E spielen oder im siebten Bund auf der A-Seite.
Genau.
Also du gehst entweder die linke oder die rechte Richtung. So, und dann ist halt, ganz kurz, ist halt die Frage, wie lernt der Schüler das am besten? Lernt er das erstmal links rum, lernt das erstmal rechts rum? Und diese Limitierung in Kombination mit dem Cage-System, das finde ich richtig, richtig gut. Schafft euch einen Cage-Fingersatz drauf und dann lernt innerhalb von diesem System erstmal die Intervalle, bevor ihr euch expandiert. Ja.
Und vielleicht auch tatsächlich erstmal nur in einer Oktave. Es klingt jetzt erstmal, eine Oktave, wir sind wenig. Aber erstmal verstehen, weil die nächste Oktave wartet ja schon auf der G-Seite im fünften Bund. Das ist C und dann vielleicht von da aus visualisieren. Dann geht's in die nächste Form. Und wenn man dann alle Caged Form gemacht hat, dann kann man anfangen mit solchen Sachen wie, okay, ich habe das C auf der A-Seite im dritten Bund, wie du gerade gesagt hast. Ich gehe zur D-Seite, da habe ich ein E, dann kann man auch suchen, wo habe ich auf der G-Seite ein E, da ist es schon wieder sehr weit weg, ne, wo habe ich auf der H-Seite ein E oder auf der B-Seite und solche Geschichten. Ne? Aber ich finde, erstmal sollte die Grundlage da sein.
Ne? Ich finde auch gut, wenn du es in einer Oktave kannst, auf der A-Seite, dann kannst du es zum einen horizontal, das ist ja das Geile an der Gitarre, überall hinschiften, dann ist es egal, ob du D als Grundton hast oder E oder F oder G oder Cis, weil der Fingersatz immer gleich bleibt und dasselbe auf der E-Seite auch. Schwierig wird's dann, oder was Neues lernen muss man ab der D-Seite, weil wegen dem blöden Tuning.
Ja.
Wer das nicht lernen muss, ist Tom Quayle, weil er hat ein Tuning, womit das alles gleich ist, aber er kann dann keine Akkorde mehr spielen. Also nur aus Kontext, falls die Leute das nicht verstehen. Es gibt ja, unser Gitarrentuning ist ja ein Quartentuning. Anführungsstrichen Quartentuning. E-Seite auf A-Seite ist eine Quarte, A-Seite auf D-Seite ist eine Quarte, D-Seite auf G-Seite ist eine Quarte. Und dann kommt ein Bruch. G auf H ist eine große Terz. Weswegen man ja auch sonst, wenn man stimmt, man lernt es ja, fünfter Bund, tiefe Seite, Leerseite und dort ist es der vierte Bund. Tom Quayle ist ein Fusion-Gitarrist, falls ihr ihn nicht kennt, der hat seine Gitarre in kompletten Quarten gestimmt, kann aber dadurch keine Akkorde mehr spielen, weil deswegen haben wir überhaupt diesen Bruch zwischen der zwischen der G- und der H-Seite, damit wir Barré-Griffe und offene Akkorde spielen können. Aber das führt halt eben dazu, dass man dann fingersatztechnisch ab dem Punkt, wo die H-Seite involviert ist, leider auch wieder ein bisschen was neu lernen muss. Aber es ist gar nicht so viel anders, weil es ist nur ein Halbtonschritt zurück, weiter. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, in welche Richtung geht's denn?
Halbtonschritt?
Ja, es ist ein Halbtonschritt weiter. Ein Halbtonschritt weiter,
Genau. Was ich auch manchmal wichtig finde, ist, dass man das mit jedem Finger kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber trotzdem, dass man als Beispiel sagen wir, das geht jetzt ein bisschen weg vom Caged, also das wäre dann schon ein Schritt weiter, wenn man sagt, man greift den Ton C mit dem zweiten Finger, wie wir es gerade gemacht haben, dass man visuell sieht, okay, hier ist meine Terz im zweiten Bund auf der D-Seite. Wenn ich aber jetzt aber mit dem ersten Finger anfange, ist das dann etwas schwierig. Ne? Und da könnte man dann schauen, okay, wenn mein erster Finger hier ist, wo ist die Terz in der Nähe? Und dann wären wir da gerade da, wo du, was du gesagt hast, auf der A-Seite im siebten Bund. Ne? Dass man das auch so ein bisschen versucht, mit verschiedenen Fingerstellungen auch mal durchzugehen. Weil in der Praxis landest du ja nie immer mit dem zweiten Finger auf dem C oder dem ersten. Es kommt immer situativ drauf an. Ne? Mhm. Situationsbedingt. Situativ.
Ja.
Okay. Auch lustiges Wort.
Robin, bis dahin, hast du erstmal jetzt zum Beispiel Fragen, wo du dir denkst, ah, okay, das könnte man nochmal angehen oder nochmal klären?
Naja, ich überlege gerade, ob es nicht Lieder gibt, wo man das ganz speziell auch hören kann. Weiß ich nicht, sowas wie Bruder Jakob oder so.
Ja. Nee, es gibt eine Tabelle an Lieder, womit du das gerade für Gehörbildung das Intervall direkt hörst. Du hast zum Beispiel, also ganz klassische Sache ist, Sirenen sind je nachdem, okay, welches Land und welche Art von Sirene, aber es sind oft die Quarte. In America ist es immer die Diminished Fifths.
Also Kuckuck.
Oder Kuckuck. Oder zum Beispiel.
Aus dem Wald.
Das ist die Quarte. Jetzt muss ich einmal kurz jemanden Jazz-Gitarre schnappen, weil ich habe damals bei mir, als ich mich für die Uni vorbereitet habe, in meinem Gitarrenunterricht, habe ich das Gehörbildung so gelernt. Die kleine Sechste ist der traurige Russe. Und die große Terz ist der fröhliche Russe. Die große Sechste. Ich rede von Sechsten. Die große Sechste ist der fröhliche Russe.
Ja, auch cool.
Kleine Sechste, trauriger Russe, große Sechste.
Ist, aber weißt du, ein Ton, der aus Dur-Moll macht, ne?
Es gab doch mal einen
wie kann man das sagen?
Nee, das ist die Terz, die da wichtig ist.
Es gab Dur-Moll. Okay. Quinte und kleine Sechste ist auch ganz lustig, wenn du. Wie ist das nochmal? Asche, genau.
Also entweder Asche, von Asche, genau, meine Kindheit. oder auch, Lose Yourself von Eminem. Das ist auch
Stimmt.
Power Chord.
Genau.
Power Chord auf die kleine Sechste.
Ich finde aber zum Beispiel, ganz kurz noch, dass gerade so diese dissonanten Intervalle gehen schneller ins Ohr, finde ich.
Ja, ja, das, klar.
Ne,
ja,
das ist ja tatsächlich
voll.
So.
Voll.
Man findet
voll.
Die schneller.
Ich finde, also jetzt, wenn man rein mal von Gehörbildung redet, fand ich es auch immer einfach, eine verminderte Quinte zu checken oder eine kleine Sekunde zu checken. Kleine Sekunde ist halt super nah. Das ist, finde ich, auch die krasseste Form von Dissonanz und von Spannung, die du haben kannst. Ja, spiel die mal gleichzeitig, damit man das hört. Nein, gleichzeitig. Also als
harmonisches. Warte mal, jetzt bin ich doof.
Das ist Oktave.
Ja, bin ich doof. Warte mal.
Ja.
Ich bin da draußen.
Nee, du warst schon richtig. Als, mach doch dritter Bund und siebter Bund auf der E-Seite. Siebter Bund E-Seite, Fabian. Ja. E-Seite.
Ja, klar.
Siebter Bund E-Seite. Genau, das ist die Oktave. Genau. Und da hast du eine kleine Sekunde.
Ja, sorry.
Genau, kennt man ja auch durchaus.
Klar.
Jetzt muss ich noch schnell zur Gitarre greifen. Kennt man ja durchaus auch viele Metal, da hast du halt viele.
Klar, genau.
Also, das ist die krasseste. Sekunde. Ist die krasseste Form von Spannung, die wir haben können. Und verminderte Quint ist auch eine extreme Form von Spannung. Kontext natürlich abhängig. Und die finde ich das am einfachsten zu hören. Aber zum Beispiel große Terz und große Sechste kann man super einfach verwechseln vom Klang her. Und auch Quarte und auch Quinte ist von Gehörbildungsrauch super, wenn man es nicht gewohnt ist oder wenn man es nicht trainiert ist, super einfach zu verwechseln. Aber das kann man gehörtechnisch mäßig auch alles super trainieren. Und wie gesagt, eine große Hilfestellung war halt eben bekannte Lieder, die halt zum Beispiel mit einem bestimmten Intervall anfangen. Und da gibt's eine Liste auf
Google,
Wikipedia.
Ja,
müsst ihr einfach mal gucken.
Hast du sowas da oft benutzt früher? Oder eher gar
in Gehörbildung,
nicht. Okay.
Ja, in Gehörbildung, ja. Lass mich doch mal schnell gerade mal aus einer Liste raus.
Ja.
Dann können wir noch mal ein paar andere Intervalle auch so sehen. Und mal.
Bruder Jakob wäre eine große Sekunde.
Dum, dum. Ba, ba, ja.
Dum, 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 dum.
Ja. Yeah. Genau.
Ja.
Liederanfänge, Intervalle, PDF. Genau, warte mal. Was haben wir hier? Was ist das denn jetzt? Egal. Also einfach mal nach googeln, dann kommt ihr da ganz schnell auf Intervalle nach Songs Generator. Also es gibt sogar einen Generator, wo ihr einfach Intervalle eingeben könnt und der generiert euch dann allmögliche Songs, die damit anfangen. Aber hier, genau, große Sekunde, Bruder Jakob, alle meine Entchen, klar, genau. Kleine Terz, was kennt man davon? Okay, das sind alles so alte Volkslieder.
Greensleeve.
Ein Vogel
ganz
wollte
einfach,
Hochzeit
hier,
halten.
Hier, ja. Den kannst du auch nehmen. Lief,
ja. Ja, schon.
Große Terz, alle Vögel sind schon da.
Das ist aber schon sehr oldschoolig.
Das ist eine sehr oldschoolig.
Ja, aber das sind Melodien, die man direkt im Kopf hat.
Genau, die Kindermelodien sind die besten für solche Geschichten.
Kleine Sechste, Gott, when Israel was in Egypt's land. Das haben wir damals in der 5. Klasse immer viel gesungen.
What?
When Israel was in Egypt's land. Let my people go.
Finde ich cool.
Geil.
Kommen wir aber dadurch mal zu einem Problem, was wir nämlich oft dann auch in den Intervallen haben. Und zwar, dass man so eigentlich sagen kann, dass jeder Halbtonschritt nicht nur ein Intervall ist, sondern auch mehrere Intervalle sein können. Und das ist dann dort, wo oft die Verwirrung anfängt.
Das musst
du
erklären.
Dort, wo es oft sehr... sehr abstrakt und sehr theoretisch werden kann. Ich glaube, dass das praktischste Beispiel, was es gibt, was mir oft so begegnet, sind 6 Halbtonschritte. Das kann die verminderte Quinte sein, kann aber auch die übermäßige Quarte sein.
Ja, Quarte.
Ganz kurz, das ist quasi die Dings. Sollten wir vielleicht kurz vorher noch mal klären, auch wenn gerade die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Sollen wir kurz mal nochmal klären, es gibt klein und groß, das hast du bei den Sekunden, das hast du bei den Terzen und bei den Sechsten und den Septim. Bei Quarte und Quinte hast du 3 Abstufungen, nämlich vermindert, rein und übermäßig. So, jetzt zum Beispiel die reine Quinte ist das von unserem Powerchord, das sind 7 Halbtonschritte. Dann kannst du einen Schritt zurückgehen auf 6 Halbtonschritte, das ist die verminderte Quinte, oder du kannst einen Step hochgehen auf 8 Halbtonschritte, das ist die übermäßige Quinte. So, ja, und da fängt die Verwirrung
genau,
schon an.
Genau, mit der kleinen Gesicht. Sechsten.
Zum Beispiel da auch mit der kleinen Sechste und so Geschichten, ja.
Aber zwischen Quarte und Quinte habe ich mir noch aufgeschrieben, ist noch ein, nennt man das auch Tritonus oder
Tritonus
so?
Tritonus ist die verminderte Quinte, ist einfach eine andere Bezeichnung.
Genau. Ah, okay. Ja. Dann sollte ich mir das vielleicht in meinen Spickzettel aufschreiben.
Das nennt man noch den Diabolus in Musica, kommt aber nicht daher, weil es böse klingt, sondern hat einen anderen Hintergrund, warum es Diabolus in Musica heißt. Kennst du den, Fabian?
Leider nicht. Erzähl.
Warum es Diabolus und zwar liegt es dann, okay, jetzt wird es theoretisch.
Ein Mittelalter.
Robin, mal kurz die Ohren zu halten. Jetzt wird es ganz kurz nerdy für 1-2 Minuten. Die Theorien kennen, werden es vielleicht checken. Wenn du die verminderte Quinte hast, ich sag jetzt mal zum Beispiel H und F, dann kann das ja Teil von der Dominante sein. Ist ja ein Teil von G7 Dominant, ist ja Terz und Septim von G7. Und den kannst du auflösen durch die, alles cool? Okay. Den kannst du auflösen durch die Halbtonschritte in entweder C und E.
Oh, warte. Können wir auch machen.
Genau. Da ist die verminderte Quinte. Ich mach's mal hier tief. H und F kann ich auflösen in C und E. Von der Septim, von G7 aus kommend, Dominante zu 1. Die kannst du aber auch auflösen in zu einem Fis-Dur kannst du diese beiden Töne auflösen. Das ist die sogenannte Tritonsubstitution. Und das heißt Diabolus in Musica, weil im Mittelalter wollte man ja nicht, dass man vor die Wahl gestellt hat oder dass man sich für zwei Wege entscheiden kann. Da steckt ja der Teufel drin.
Gibt nur einen.
Gott hat ja einen Weg und einen klaren Plan und eine klare Richtung. Und der Teufel kann dich nämlich dann verleiten dazu, auch in eine andere Richtung sich aufzulösen. Deswegen heißt es Diabolus in Musica. Des Teufels Intervall. Kurzer extremer Nerd-Ausflug zu Ende. Wir kommen wieder zu den Intervallen. Ja, also Tritonus ist die verminderte Quinte. So, und wie gesagt, da haben wir jetzt, also rein theoretisch, gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Intervalle. Es gibt zum Beispiel die übermäßige Sekunde. So auch. Das denken wir uns jetzt erstmal, habe ich ja noch nie von gehört, aber gespielt haben wir sie alle schon mal. Wir alle haben schon mal die übermäßige Sekunde gespielt, spätestens wenn wir Hey Joe von Jimi Hendrix gespielt haben. Weil wir nämlich in dem Kreuz 9er Chord, E7 Kreuz 9, dieses Intervall nennt sich übermäßige Sekunde. Das ist quasi, und da merkt man, okay, es kommen ganz viele Bereiche hinzu, die das alles ein bisschen abstrakter machen. Und da ist es wichtig, den Kontext immer zu beobachten oder anzuschauen. Und ich finde, das einfachste Beispiel für sowas ist dann letzten Endes zum Beispiel die Kirchentonleitern auch und die verminderte Quinte und die übermäßige Quarte. Also nochmal ganz kurz zurück zu diesem Step. 6 Halbtonschritte kennt man als verminderte Quinte, ist aber auch die übermäßige Quarte. Wann ist es die verminderte Quinte und wann ist es die übermäßige Quarte? Wann nennt man das verminderte Quinte? Wann nennt man das übermäßige Quarte? Ist dann oft eine Frage, die kommt. Und das hat was mit dem Kontext zu tun. Und gehen wir wieder zurück zu der ersten Folge, die wir hatten, zu der Tonleiterfolge, wo wir gesagt hatten, okay, eine wichtige Regelung im Aufbau von Tonleitern ist, dass man nie einen Buchstaben überspringt und auch nie einen Buchstaben doppelt hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal hingehen und lass mich mal ein gutes, ich muss kurz nachdenken, um ein gutes Beispiel zu finden. Ja, ich glaube, ich gucke gerade auf die Gitarre. Das könnte was sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, eigentlich ist das super easy gesagt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal F Lüdig nehmen. F Lüdig, musst du jetzt nicht wissen, weil Robin oder die Zuhörer was ist, aber F Lüdig besteht aus den Tönen F, besteht aus dem Ton G, A, B, C und D und E. Und da ist das B, was wir dort drin hatten, ist quasi, sind 6 Halbtonschritte. Von F zu B sind 6 Halbtonschritte. F zu Fis ist einer, Fis zu G ist Nummer, erste Halbtonschritt ist F zu Fis, zweite Halbtonschritt ist Fis zu G, dritte Halbtonschritt ist G zu Gis, vierte Halbtonschritt ist Gis zu A, fünfte Halbtonschritt ist A zu A ist und 6. Halbtonschritt ist A ist zu H. 6 Halbtonschritte müsste man ja dann verminderte Quinte nennen. Aber warum wird es nicht verminderte Quinte genannt, sondern übermäßige Quarte? Weil Jetzt kommen wir wieder zurück zu den diatonischen Intervallen. Jetzt sind die diatonischen Intervalle wieder sehr, sehr wichtig, weil H von F aus gesehen der vierte Buchstabe ist.
Genau.
F ist der erste Buchstabe, G ist der zweite Buchstabe, A ist der dritte Buchstabe und H bzw. B ist der vierte Buchstabe. Das heißt, es kann keine Quinte sein. Das wäre enharmonisch komplett falsch,
genau,
diesen Ton
Quinte zu nennen. Verwechseln. Keine, genau.
Genau, das ist, es ist keine Quinte. Es, von den Halbtonschritten her könnte man es verminderte Quinte nennen, aber es ist keine verminderte Quinte, weil H ist der vierte Buchstabe, weil wir haben ja eine Quinte,
nämlich das C. Genau.
Das C ist unsere Quinte. Du darfst, wie gesagt, wir erinnern uns an die erste Folge, kein Intervall doppelt haben, kein Intervall überspringen oder auf Buchstaben bezogen, kein Buchstaben überspringen, kein Buchstaben doppelt haben. Und deswegen ist es in dem Fall zum Beispiel die übermäßige Quarte und nicht die verminderte Quinte, weil H von F der vierte Buchstabe ist und eben nicht der fünfte. Und da ist es halt wichtig, das ist erstmal sehr komplex und schwierig, aber es ist wichtig, immer den Kontext zu betrachten und den Kontext zu sehen. Auch ob dann etwas eine kleine sechste oder übermäßige Quinte ist. Das ist auch so ein großes Beispiel. Oder ich nehme nochmal das zurück, das Beispiel von gerade eben, die übermäßige Sekunde. E7 Kreuz 9. Ich muss wieder zur Gitarre. Genau. Fabian ist schon am Start. Dieser Akkord. Jetzt die Kreuz 9, die übermäßige Sekunde, ist 3 Halbtonschritte. Und wenn du jetzt eine Tabelle öffnest mit den kleinen Intervallen, wo jede einzelne Zahl einen Halbtonschritt hatte, würde man ja eigentlich sagen, hey, kleine, das müsste Terz, doch die kleine, ja, die kleine Terz sein. Aber warum kann es keine kleine Terz sein? Weil wir in dem Akkord direkt als ersten beiden Tonen schon die große Terz haben. Und wir können keine große und kleine Terz haben.
Deswegen hat sich das jemand ausgedacht.
Und deswegen heißt das hier Kreuz 9 und jetzt nicht irgendwie E7 mit kleiner Terz. Obwohl wir hier, deswegen ist auch
dann auch lustig irgendwie.
Ja, ja. Deswegen ist dann auch bei einem E7 Kreuz 9, ist der Ton G, wird auch nicht G genannt. Weißt du, wie der genannt wird, Fabian?
Nee, komme ich jetzt nicht drauf.
Fisses.
Ah, ja, stimmt.
Ein, klar. F mit zwei Kreuzen.
Da hört es bei mir auf. Das ist irgendwie, finde ich.
Das ist dann die Situation, einer der wenigen Situationen, wo du mehrere Kreuze und mehrere Bs hinter einer Note haben kannst. Das ist super theoretisch.
Ja.
Das ist einer der
Hast du sowas schon mal benutzt in der Praxis? Ist. Sei ehrlich.
Ja.
Echt?
Schon, klar.
Ach, krass.
Ja. Gerade eben.
Wenn du, ja, okay. Akkord, nein, aber ich sag mal, wenn du
das jetzt... wenn du das jetzt aufschreiben willst,
okay,
wenn du harmonisch korrekt aufschreiben willst,
recht,
müsstest du Fisses schreiben und darfst kein G schreiben.
Das ist so richtig.
Natürlich ist es einfacher, dann G zu schreiben, aber genau, wenn man das rein als Noten sieht, dann denken auch die Leute schon, wenn sie spielen sollen, vielleicht, oh, ist ja Gis gemeint, weil es kommt ja auch ein Gis in dem Akkord schon drin vor.
Ja, das stimmt.
Wenn du das jetzt zum Beispiel einem Pianisten aufschreibst, dann würde der da erstmal Gis
sehen. Du hast vollkommen recht, ich habe das jetzt nur aus gitarristischer Sicht gesehen.
Also im Arrangement kann das schon vorkommen.
Ja.
Oder wenn du halt den Quintenzirkel ein bisschen zu weit gehst. Man sagt ja, okay, der Quintenzirkel fängt bei C an und geht dann mit den Kreuzchen zu G und dann würde ja mit den Kreuzchen zu, was das letzte Wort mal, frische Brötchen essen, Guido, alter Esel oder Fisch. Fisch ist das letzte unten quasi auf 6 Uhr vom Quintenzirkel und dann würde danach ja, also quasi alles, was von 7 Uhr bis wieder Mitternacht, aber wenn man das als Uhr sieht, wären ja wieder Bs. Aber da kannst du das ja auch weiter fortführen mit Kreuzchen und da kommst du dann auch auf die Fisses und die Besses und der ganze Kram. Kommt selten vor, wirklich ganz selten, aber ist möglich. Es ist möglich, dass wir zwei Kreuze oder zwei Bs hinter einer Note haben und dass die dann Fisses heißen. So wie da, also jeder, der bei Hey Joe gespielt hat, hat auch mal offiziell in Fisses gespielt. So.
Ach, guck mal. Oder einfach die Kreuz 9.
Genau, oder die Kreuz 9, genau. Aber deswegen ist es wichtig, sich da nicht so sehr verwirren zu lassen. Ich finde, das Wichtigste ist halt immer, wenn man sieht, okay, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man Intervall nennen kann, dann ist das Wichtigste, den Kontext zu betrachten und zu schauen, was gibt's schon in dem Kontext? Haben wir vielleicht schon eine Quinte in dem Kontext? Haben wir vielleicht schon eine Terz in dem Kontext? Und so weiter und so fort. Ich erinnere mich an eine Quizfolge, wo ich Martin Miller Punkte abziehen musste, weil er eben genau das verwechselt hatte, weil. Und da musste ich ihm sagen, nee, du, das stimmt leider nicht. Aber in der Schule hat das tatsächlich viel gemacht mit den Schülern.
Ich habe das nie, ehrlich gesagt. Ja, im Unterricht mache ich es auch, wenn es weitergeht, dann tatsächlich prinzipiell. Aber sonst, ich benutze es nicht. Ich finde es irgendwie, ich finde es fast schon, ich bin vorsichtig mit meinen Aussagen. Deswegen, es macht ja Sinn. Es macht ja Sinn. Irgendwie.
Also man muss halt ein bisschen die Augen und die Ohren offen halten. Ich bin gerade noch am Überlegen, wo Situationen vorkommen könnten, wo man beides sieht. Ja, es ist halt viel, ob etwas eine übermäßige Quinte ist oder eine kleine Sechste. Das ist auch so eine Situation, wo das zum Beispiel viel vorkommt. Ich bin gerade dabei, überlegen, ein Beispiel zu bekommen. Aber vielleicht finde ich das Intervall raus, was der kleine Mokli hier aus gerade. Aber den kommt gerade jetzt auch nicht auf direkt. Ja, wobei, man kann ja einfach einen übermäßigen Akkord nehmen, weißt du? Und dann sieht man da ja, okay, es ist eine übermäßige Quinte.
Und ja, beim Augmented Akkord hast du es halt auch, ne?
Ja, genau. Ist ein übermäßiger Akkord
Augmented? Übermäßig, ja, klar. Hatte ich nicht.
Aber okay, das wollte ich eigentlich auch gar nicht so lange anreißen. Ich wollte nur sagen, da ist dann so einer der ersten Stolperfallen, die so auftauchen können, dass man merkt, okay, zwei Halbtonschritte können unterschiedliche, ein Halbtonschritt kann zwei unterschiedliche Bezeichnungen haben. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber jetzt lass uns das doch nochmal zusammenfassen, wie man das am besten lernt. Wir hatten ja schon angefangen, das fand ich sehr gut, wie gesagt, man lernt einfach erstmal nur die groben Intervalle, also innerhalb von der C-Dur-Tonleiter, lässt auch vielleicht auch erstmal das Kleine und das Groß weg, dass man einfach nur wirklich versteht, der erste Ton heißt Prim, der zweite Ton heißt Sekunde, der dritte Terz und so weiter und so fort. Und dann kann man sich eben anhand von dem Cage-System eben die Unterschiede mal anschauen. Und dann finde ich es sehr spannend, halt eben mal zu gucken, okay, was haben wir für Absonderung oder für kleine Intervalle in der C-Dur-Tonleiter, wie du, Robin, auch schon gemerkt hast. Wir haben die große Terz, wir haben die reine Quarte, verzeiht, wenn ihr die ganze Zeit das Miauz im Hintergrund hört, der Kleine ist, glaube ich, hungrig. Wir haben die reine Quarte und so, wir haben die große Sechste. Dann mal zu schauen, okay, was haben wir eigentlich für Intervalle in der Molltonleiter?
Ja.
Wie würdest du da jetzt noch weiter vorgehen, Fabian? Erzähl mal und währenddessen fütter ich mal kurz den Kleinen.
Das ist eine gute Idee.
Ja, ich würde weitererzählen, wie es.
Genau, sobald man dann irgendwie das über Dur mal probiert hat, würde ich genau dasselbe in Moll machen. In Moll haben wir natürlich eine andere Intervallreihenfolge, ne? Aber dass man da auch halt lernt, okay, da haben wir auf einmal dann eine kleine Terz zum Beispiel. Dann haben
statt
wir,
der großen.
Statt der großen Terz. Also wir haben im Grunde
genommen, aber die Quinte bleibt gleich.
Quinte bleibt gleich. Wir haben den Grundton, dann haben wir die Sekunde, dann haben wir die kleine Terz, dann haben wir die Quarte. Quarte ist auch identisch. Quinte ist auch identisch. Und dann haben wir die kleine Sechste, dann haben wir die kleine Septime, B7, und dann haben wir wieder die Oktave. Und auch da würde ich es so machen tatsächlich, das kann man hier auch ganz gut machen, dass man die Töne mal zusammenspielt. Das heißt, wenn ihr C und D habt, geht theoretisch, klingt so ein bisschen dissonant jetzt, ne, wenn man es alleine hört. Dann C und S. Also wir sind jetzt in C-Moll, ne? Jetzt bewusst nicht A-Moll genommen, sondern C-Moll. Da hört man dann auch, okay, wie klingt das? Ah, okay, das klingt schon ganz anders als beim Dur-Akkord, ne? Das hat sowas, ich sag mal vorsichtig, wird so gerne als traurig so empfunden, ne? Dasselbe dann mit der Quarte macht. Da merkt man, okay, da ist kein Unterschied zwischen Dur und Moll. Dann die Quinte auch nicht. Und dann haben wir wieder die kleine Sechste, die ja sehr reibungsvoll klingt, ne? Also die halt eine große Spannung aufbaut. Dann haben wir noch die kleine Septime, dann haben wir noch die Oktave. Und da würde ich exakt dasselbe machen. Ich würde mir einfach einen Mollakkord aufnehmen. Oder wie gesagt, man kann sich einfach so einen Drone erstellen. Finde ich sogar noch besser, weil da hat man keine Rhythmik. Da hat man einfach eine Fläche, die ein C-Moll abspielt. Und dass man da auch probiert, okay, wie klingen die einzelnen Töne darüber? Ne? Das heißt, man sagt, also die einzelnen Intervalle. Das heißt, man hat das C, den Grundton, okay. Und dann guckt man, okay, das S klingt jetzt irgendwie spannend. Es klingt sehr schön zum Akkord. Oder wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, spiel doch mal was Melodiöses, ist das zum Beispiel auch so eine Sache, dass man weiß, okay, der will jetzt die kleine Terz hören über den Mollakkord. Ne? Und solche Geschichten, dass man einfach schaut, welche Intervalle rücken da so ein bisschen gegen. Ne? Probiert doch mal über ein C-Moll dann zum Beispiel die kleine Sechste zu spielen. Da werdet ihr direkt merken, wow, okay, das ist jetzt sehr spannungsgeladen. Der will irgendwo hin, der Ton. Ne? Das klingt jetzt sehr reibungsvoll und dann halt auch schauen, okay, wie löst es sich auf, was oder welcher Akkord wird da eigentlich kommen an der Stelle?
Ich finde es sehr schön, dieses wo will der Ton eigentlich hin? Und das mal mit jedem einzelnen Ton auch zu betrachten, weil kleine Sechste will zum Beispiel zurück. Kleine Sechste will zurück zur Quinte. Ja. Weil kleine Sechste kann nicht vorwärts sich auflösen, weil da wäre erstmal dieser Team dazwischen.
Richtig.
So, das heißt, der nächste Akkordton ist einen halben Schritt zurück. Sekunde zum Beispiel, jetzt gerade in einem Moll-Kontext, deswegen funktioniert die Sekunde in einem Moll-Kontext so wunderschön.
Super gut.
Will zur Terz hin.
Ja.
Das ist ein Halbton weiter. Der will da hin. So, Und Quarte steht, deswegen ist die Quarte vielleicht auch so neutral, weil Quarte steht quasi zwischen, genau gleich zwischen zwei Akkordtönen. Entweder gehst du zweite oder ein oder zwei Töne, je nachdem, ob du Moll oder du bist, zurück und bist auf der Terz oder du gehst halt einen Ton hoch und bist auf der Quinte. So. Und das ist so, das Interessante, sich auch mal anzuschauen, wo wollen diese einzelnen fremde Intervalle, sag ich mal jetzt, die keine Akkordtöne sind, wo wollen die hin? Mhm. Und eine zweite Sache, die ich auch sehr schön finde, ist ein Konzept oder eine Philosophie, die ich von Victor Wooten habe, von Victor Wootens Music Theory.
Immer ein Halbton entfernt.
Genau. Zum einen das, diese Methode, dass wenn du merkst, du bist beim Improvisieren, du landest auf einem Ton, der sehr schief klingt. Du kannst ihm jetzt nicht zuordnen, was das für ein Intervall ist. Geh einfach einen Halbton höher oder Halbton tiefer, dann kannst du nur wieder ein bisschen entschärfen. Das ist die Entschärfungstaktik. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du jetzt zum Beispiel die kleine Sekunde nimmst, die klingt erstmal ohne Kontext sehr dissonant. Mhm. So, greifen wieder die Gitarre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt zum Beispiel mal H und C gleichzeitig. Und zwar mache ich das hier. Da muss ich ein bisschen für stretchen. Klingt erstmal eklig so. Aber das muss ja nicht die kleine Sekunde sein. Jetzt ist es die kleine Sekunde, weil ich gehe von H auf C. H ist meine 1. Ich gehe einen halben Schritt weiter, bin auf C. Das ist meine kleine Sekunde. Aber es gibt ja auch das sogenannte Komplementärintervall, dass man das mal andersrum betrachtet und sagt, okay, jetzt ist das H auf C, ist die kleine Sekunde, aber wenn ich von C auf H gehe, ist es eine Major 7. Und dann wieder in einem Major 7-Kontext klingt die kleine Sekunde auf einmal.
So, wunderschön, genau.
Hier haben wir auch eine kleine Sekunde drin, nur halt definiert als große Septim zum Grundtonen. Das eröffnet das Feld der Komplementärintervalle. Weil bis jetzt haben wir die Intervalle ja nur so betrachtet, du hast Grundton und gehst auf das Intervall. Und komplementär ist quasi die andere Richtung zurück. So, wir hatten jetzt H auf C, H ist der Grundton, geht auf C, kleine Sekunde. Wenn wir jetzt aber sagen, C ist die kleine Sekunde, wir gehen zum H, wenn wir jetzt sagen, C ist der Grundton und wir gehen aufs H, dann haben wir die große Septim.
Genau.
Und so hast du das quasi wie so ein diametrale Grafik, dass du halt zum Beispiel sagen kannst, okay, Terzen und Sechsten sind somit verwandt. C auf E ist eine große Terz. Aber drehen wir es einmal rum, E auf C ist eine kleine Sechste. C auf S ist eine kleine Terz. S auf C, das müsste man dann anders, oder S auf C, doch genau, S auf C ist die große Sechste. Genau. Das heißt, das dreht sich dann einmal alles um. Und es gibt tatsächlich einen Punkt, wo es kein Komplementärintervall gibt, wo es genau gleich ist, und das ist eben die Mitte von 12 Halbtonschritten, der sechste Halbtonschritt, die verminderte Quinte, beziehungsweise übermäßige Quarte. Die hat kein Komplementärintervall. Weil, wenn du, ich gebe dir ein Beispiel, wir gehen wieder F auf H, ich nenne es jetzt mal einfach verminderte Quinte, und wir drehen das einmal um, H auf F ist auch eine verminderte Quinte.
Ja, genau.
Genau. F auf H ist eine verminderte Quinte, H auf F ist eine verminderte Quinte. Das gibt es sonst nirgendwo anders in der Intervallwelt. Ansonsten ist es immer so, wenn du es von der anderen Seite aus betrachtest und einmal umdrehst quasi in seiner Struktur, in seiner inneren Struktur, dann verändert sich auch das Intervall.
Das kann man aber üben, ganz bewusst. Ne, dann.
Ja, ja, das kann man sich einfach, sollte das man kann auch. Sich einfach klar machen, genau. Dass man halt merkt, okay, was weiß ich, genau, Quarte und Quinte ist immer unterschiedlich. Das heißt, zum Beispiel G auf C ist eine Quarte, aber C auf G ist eine Quinte. So, so Geschichten halt. Das heißt, es dreht sich einmal immer dann um. Und das kann man sich echt mal sehr schön als Grafik so ein bisschen sehen. Sekunden werden die Grafik, die immer näher in die Mitte zusammenrückt. Sekunden werden zu Septim. Terzen werden zu Sechsten, Quarte wird zu Quinte, verminderte Quinte, übermäßige Quinte, Quarte
schließt sich der Kreis Mitte. Dann.
So geht das quasi in sich zusammen. So, Sekunde, Septim, also Primoktave, Sekunde, Septim, Terz, Sechste, Quarte, Quinte und dann hast du die Mitte, die verminderte Quinte. Darauf ist zum Beispiel, gibt viele Theoriebücher, die genau auf diesem Konzept aufgebaut sind, wie zum Beispiel The Theosaurus of Melodic Patterns and Scales von Nikolai Sluminski, ist genau auf dieses Konstrukt aufgebaut, dass er erstmal anfängt, weil das ist ein, da habe ich hier schon mal von gesprochen, das ist ein Buch, wo du alle mögliche Notenkombinationen, die es in unserer Musik gibt,
ja, kannst du dich so von inspirieren lassen. Ne? Das ist geil.
Alle, das ist so das Buch, was Alan Holdsworth mit am meisten inspiriert hat. Es ist mittlerweile arschteuer. Ich bin echt froh, dass ich mir das mit 18 mal gekauft habe, weil es sind 500 Seiten nur Noten. Aber es geht halt, wie gesagt, alle possible möglichen Noten Situationen oder Melodiesituationen, die es gibt, geht's halt durch. Und es fängt halt genau dann an, damit an, dass erstmal Grundton zu der verminderten Quinte, dann geht's ein Ton weiter und so weiter und so fort. Bisschen jetzt Gott, schwierig aufzuteilen, aber da gibt's ganz viele theoretische Konstrukte, die genau auf diesem Prinzip der Komplementärintervalle aufbauen. Also ich glaube, für jeden, der auch so ein bisschen dann doch Naturwissenschaft und Physik affin oder Mathe affin ist, für den ist sowas super, super spannend. Aber ich sag zum Beispiel auch jeder, der so ein bisschen Mathe verstanden hat, der versteht easy peasy Musiktheorie. Weil Mathe ist deutlich schwieriger als das, was wir in Musiktheorie haben. I'm sorry about Musiktheorie. Es gibt dieses geile Meme, wo jemand so ein Physiker, wo jemand so an so einer Tafel steht und Musiktheorie erklärt und sagt, ey, come on, it's not rocket science. Und dann gibt's genau das gegenteilige Bild, wo so ein Physiker an so einer Tafel steht mit ganz vielen physikalischen Formeln und sagt, come on, it's not music theory. Nee, aber also, wenn ich Musiktheorie verstehe, dann kann das jeder verstehen, auf alle Fälle.
Das heißt, gut, wir sollten erstmal einen Mathe-Kurs mitmachen, bevor wir hier weitermachen.
Den gibt es jetzt erhältlich von Let's Talk Guitar.
Genau, der Gottes Willen. Ich bin der Letzte, einen Mathe-Kurs.
Mathe, vergiss es.
Ja, nee. So, Leute, genau. Gibt es sonst noch letzte Fragen, die wir klären sollten, bevor wir diese Gruppe hier beenden und diese Runde schließen?
Ja, also jetzt.
Oder Robin, ich sag mal andersrum, genau. Was hast du jetzt so mitgenommen auch?
Was ich mitgenommen habe. Dass ich mir das nochmal genauer angucken muss, auf jeden Fall. Diese wilden, nerdigen Sachen lasse ich da, glaube ich, erstmal außen
vor. Ja, ja, natürlich.
Und ich glaube, man bewegt sich da in diesem Cage-System auch viel in diesen Bereichen. Wenn man das eher nicht gespielt hat, ist das erstmal ungewohnt. Das habe ich ja letzte Woche entdeckt, als ich Arpeggios geübt habe, wo ich dann gemerkt habe, ach, das kannst du ja auch so spielen und kannst auch so spielen.
Aber ich würde es auch mit 3 Note per String unbedingt lernen. Das ist jetzt nicht nur Cage, ne? Sondern je mehr Optionen du hast, desto besser.
Ich würde es auf alles übertragen, was es dann gibt, so. Genau. Aber ich finde, Cage ist ein guter Anfang auch, ein guter Start.
Und ich denke mir, vielleicht mal sich Tonleitern dann auch gezielt nach diesen Intervallen mal anzuschauen, ist auch spannend.
Das ist halt wichtig für unsere nächste Folge.
Absolut,
die Kirchentonleiter. Ja. Das wird dann für die nächste Folge super wichtig, weil wenn du die Intervalle gecheckt hast, verstehst du Kirchentonleiter so viel einfacher. Mhm.
Ja. Also das denke ich mir, oder wie sieht bei einer Standardpentatonik wie sind da die Intervalle? Wie ist das aufgebaut? Und was ist eine Veränderung Dur-Moll in dem Fall dann zum Beispiel? Mhm. Das finde ich halt spannend, weil ich muss gar nicht mehr so viel lernen, glaube ich.
Es ist wesentlich einfacher, du weißt, was funktioniert und was nicht und wo die Intervalle liegen. Auch wenn du Akkorde suchst, ne? Wenn du zum Beispiel einen F9-Akkord suchst und mir dann Schüler kommen, ja, ich habe hier so ein Buch, da stehen alle möglichen Griffbilder drin, dann denke ich, bitte nicht, ne? Lern die Umkehrung, lern, wo ist die None, füg die hinzu und finde deine eigenen Voicings und werd damit kreativ. Ne? So viel für einfacher mich, auch.
Muss ich sagen, das ist eine gute Grundlage, um da tiefer reinzugehen.
Ja,
das ist so.
Auf alle Fälle.
Das ist gut. Ne?
Ja. Irgendwas wollte ich auch noch sagen, ich habe es mal wieder vergessen. Verdammt, egal. Dann war es auch nicht so wichtig. Dann war es auch nicht das, was uns jetzt alle alle Mega-Helden wird. Ja, aber nee, ja doch, genau, was ich sagen wollte, das ist einfach, wenn man Intervalle mal gecheckt hat, das hilft dir in so vielen Situationen. Improvisieren, überall. Schreiben, überall. Wenn es ein Knowledge gibt, wofür ich mich entscheiden müsste in Musiktheorie, wo ich sagen würde, das hat mich als Gitarrist am weitesten gebracht, dann, oder mir als Gitarrist am meisten geholfen, dann sind es die Intervalle.
Absolut.
Es sind nicht die Kirchentonleiter, es sind nicht Tonleiter generell. Das ist auch so ein Ding, wo sich viel zu viele Leute drin versteifen. Mhm. Ich finde zum Beispiel nicht gut oder so exotische Namen, den manchen Tonleitern.
Ach, Hirayoshi und was weiß ich nicht.
Hirayoshi-Scale und der ganze Kram. Mhm. Weil es macht die ganze Sache nur noch komplizierter, beziehungsweise es gibt so eine Mystik dann auf diesen auf diesen Tonleitern. Aber wenn man einmal checkt, oh wow, oh nee, das ist halt einfach nur eine Pentatonik, bestehend aus Grundton, Terz, Quinte, Sechste und noch der Sekunde mit dabei, dann sieht man das mal ganz anders. Dann merkt man, oh krass, das sind gar keine krassen Töne, die da drin vorkommen, sondern es ist einfach nur Intervalle, die wir kennen, die wir aus unserer westlichen Musik her kennen. Und das hilft dann da in so...
Das hilft dann auch zu verstehen, wo kann man diese Tonleiter benutzen, über welche Akkorde oder wie baue ich Akkorde daraus, die funktionieren. Wenn man das einmal gecheckt hat, ist das alles schon wesentlich leichter.
Ja. Was quasi in der Technik im Shredding das Picking aus dem Handgelenk ist, das ist in der Musiktheorie die Intervalle. Und jeder, der was anderes sagt, kriegt vom lieben Justin einen zehnseitigen Aufsatz darüber, wie die Biomechanik funktioniert. Wie aktuell in unserer Discord-Gruppe, wo ich auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir ein Discord-Forum haben, wo man mit uns fachsimpeln kann, nerden kann und auch ein bisschen diskutieren kann hier und da.
Join
natürlich gerne gesehen. Deswegen den Link findet ihr dazu in unserer Videobeschreibung. Genauso wie auch was bringen wir noch mit da rein? Die Umfrage, die kommt noch
mit rein. Ja, die muss unbedingt mit
rein. Die haben wir ja noch ein Jahr.
Die haben wir ja noch ein Jahr, genau. Es kommt mit rein Fabians Kurs über das Cage-System. Es kommt mein neuester Kurs über The Gateway to Shred.
Yeah. Ein
40-Day Transformational Shredding-Kurs für Anfänger und Intermediate-Guitar-Players mit rein. Und weiß ich, Robin, hast du auch noch irgendeinen Kurs, den du da mit rein?
Ja, ich hätte noch ein Cheat-Sheet, wo man das ein bisschen nachlesen kann.
Yeah. Ah, die Intervalle, oder wie meinst du?
Ja, ja, cool. Ich habe das ein bisschen runtergeschrieben. Nice. Jetzt hätte ich das ja nicht so schnell gekonnt.
Ah ja, gerne. Dann lass uns das gerne in die Videobeschreibung noch mit reinbringen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bedanken wir uns natürlich bei allen Zuhörern da draußen und Zuhörerinnen und fleißig fürs dran teilnehmen an Let's Talk Guitar. Geht auch gerne weiterhin auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr euren Podcast hier hört und gebt gerne eine 5-Sterne-Review, hinterlasst einen netten Kommentar. Fabian und Robin, danke fürs Podcasten, für diesen sehr interessanten Diskurs. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Üben und Schüsseldorf.
Schüsseldorfchen.
Schossnabrück.
Okay, na gut. Ciao, ciao. Tschö.